Welcome to Death, Taxes, and Neglecting My Fitness, a podcast about maintaining friends, love, and jobs in your 30s.
Hi, willkommen zu einer ganz besonderen Episode, denn heute geht es ausnahmsweise mal um das Thema Studium. Und zwar, genauer gesagt, geht es um den juristischen LLM. Und bei mir ist heute Nadja. Hallo Nadja.
Hi, moin.
Ja, wir hatten diese Idee zur Episode schon, glaube ich, letzten Sommer, als wir gerade noch mitten im LLM gesteckt haben. Aber vielleicht für alle, die jetzt zuhören und sich denken, ist diese Episode für mich interessant, wollte ich nochmal sagen, wir versuchen heute euch ein bisschen ja, so zu erzählen, wie das für uns war, warum wir uns für einen einjährigen Master entschieden haben, ja, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und ob wir das auch für andere empfehlen würden. Denn ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mich vorher auch ein bisschen besser informieren sollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Oh ja, doch. Da ginge noch einiges, ja. Also ich glaube, das wird vielleicht für einige erkenntnisreich sein, auch wenn es kein juristischer Master sein soll, sondern generell nur ein Master im Ausland. Ja.
Ja. Was waren denn deine Gedanken, bevor du dich angemeldet hast? Was waren so deine Erwartungen?
Bei mir, ich wollte unbedingt einen LLM machen, da ich mich schon früh entschlossen hatte. Ich bin tatsächlich auch von Grund auf Juristin, habe mein erstes Staatsexamen. Ich habe mich aber von Grund auf entschlossen, vielleicht mein zweites Staatsexamen doch nicht zu machen. Und da sieht als Zusatzqualifikation ein LLM immer ganz gut aus. Deswegen war es für mich klar, dass ich auf jeden Fall noch einen machen wollen würde. Und ich hatte 2015 schon ein Auslandstrimester in den Niederlanden verbracht und mir hat das Bildungssystem super gefallen und so weiter und so fort. Deswegen war für mich klar, wenn ich einen Master mache, dann mache ich den nochmal in den Niederlanden. Da kommt man nochmal ein bisschen raus, ein bisschen weg, hat ein bisschen Spaß, ist eine schöne Zeit wahrscheinlich. Und entsprechend habe ich mich auch in dem Bereich umgesehen und dann gedacht, nach Corona, jetzt mache ich es mal. So, eigentlich wollte ich nämlich schon viel früher anfangen, aber manchmal ergeben sich die Dinge dann doch anders.
Ja, vor allem nach Corona ist sehr optimistisch gesagt, denn so war es bei mir dann eigentlich auch. Ich habe mich, glaube ich, vor Corona schon dafür interessiert, diesen Master of Law in Immaterialgüterrecht zu machen, habe mich dann beworben, glaube ich, kurz bevor die Pandemie begann und habe dann noch ein bisschen gewartet, weil ich dachte, ich werde jetzt nicht in der Pandemie beginnen. Ich hätte eigentlich im November 2020 oder Oktober 2020 beginnen sollen. Und ich dachte mir, ach komm, beginnst du im Sommersemester ganz entspannt, da ist die Pandemie sicher vorbei.
Oh ja, ne? Genau so ging es mir auch. Ich dachte auch, ach, das ist vielleicht besser, wenn ich erstmal bis 2021 warte. Ich wollte nämlich eigentlich auch schon im Sommer 2020 anfangen. Da sah alles schlecht aus. Turns out, dass es 2021 im Beginn noch viel schlimmer war.
Ja. Ja, und deshalb sind dann unsere Leben relativ parallel verlaufen. Also Nadja, du warst in den Niederlanden und ich war dann in der Nähe von Dresden. Wenn wir schon über Erwartungen sprechen, bei mir war es so, dass ich mir schon dachte, ein einjähriger Master ist extrem krass, aber ich dachte mir auch, na gut, dann ziehst du das halt irgendwie durch, dieses eine Jahr. Hattest du auch so Anforderungen an dich?
Also bei mir war es einfach auch aus geldtechnischen Gründen glaube, ein einjähriger Master ergibt am meisten Sinn. Das kann ich am schnellsten durchziehen. Ich bin Druck aus dem juristischen Studium durchaus gewohnt und habe dann gedacht, irgendwie kriege ich das schon hin, das in einem Jahr zu machen. Also es war nicht mein erster Beweggrund, darüber weiter nachzudenken, ob das Sinn ergäbe. Es war für mich eigentlich relativ klar, dass ein einjähriger Master irgendwie machbar ist, wenn auch wahrscheinlich nicht schön. Aber ich habe mir auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, sagen wir so.
Ja, Wie viel hat der denn gekostet? Weil wir ja auch ein bisschen über das Finanzielle sprechen.
Genau. Zum Glück für europäische Studenten lag der Preis für das gesamte Jahr bei etwa 3.000 Euro an Studiengebühren. Man darf natürlich nicht vergessen, dass dazu sowohl Mietkosten im schlimmsten Falle, wenn man nicht untervermietet, doppelte Mietkosten, wenn man eine Wohnung hat oder so weiter kommen. Lebenshaltungskosten sind in den Niederlanden zum Beispiel auch um einiges teurer. Und wenn man nicht gerade noch nebenbei dort arbeitet, kann das dann auch schon knapp werden. Also man sollte auf jeden Fall nicht zu wenig Geld dann im Endeffekt einkalkulieren. Ich muss allerdings sagen, dass der Master in den Niederlanden einer der günstigsten ist, die es im LLM-Bereich gibt. Auch selbst wenn man in Deutschland studieren würde, kommt man da schon gerne mal auch um die 10.000 Euro, selbst für ein Jahr.
Ja, ich hatte auch einen eher günstigen, der hat auch 3.000 Euro gekostet, an der TU Dresden. Also auch da sehr ähnlich. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin auch echt froh, dass ich einen der günstigeren genommen habe, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so einen gemacht hätte, irgendwie für 10.000 oder 15.000 Euro, dann wäre die ganze Belastung, die mit so einem einjährigen Master einhergeht, einfach noch viel krasser gewesen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, man hat ja dann dieses Studium, das ist dann Vollzeit. Und du hast irgendwo ja auch den Pressure für das Geld, das du jetzt gezahlt hast, da auch was zu erreichen. Also sonst hast du das Geld ja komplett aus dem Fenster rausgeschmissen, sonst hast du deine Wohnung komplett umsonst vermietet. Also das hatte ich so im Hinterkopf die ganze Zeit, so wow, jetzt hast du dich dafür entschieden, jetzt musst du aber auch performen.
Ja, auf jeden Fall, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist dann schon netter zu wissen, okay, selbst wenn es jetzt nicht ganz so toll laufen sollte, wäre es okay. Zumal bei meinem Master besteht auch die Möglichkeit, den Schreibepart der Masterarbeit, die ja auch immer ein Teil des Masters ist, zu verlängern und sogar noch über das eine Jahr hinaus zu schreiben. Dann zahlt man nur eine geringere Studiengebühr, ist allerdings noch eingeschrieben. Das wäre dann ja zum Beispiel auch noch möglich gewesen. Wenn man dann allerdings einen teureren Master erwischt, dann läppern sich da die Kosten natürlich auch nochmal um einiges. Also das sind auch die Dinge, die man bedenken sollte, wenn man jemand ist, der vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht, um wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, dann kann es durchaus Sinn ergeben, auch ein bisschen da auf die eventuell anfallenden Kosten nochmal zu gucken.
Was ich auch total crazy fand, also ich habe dann im, heute vor einem Jahr eigentlich angefangen, im April 2021, und das Verrückteste war, dass ich gleich so in der ersten Woche den Overwhelm des Jahrhunderts gefühlt bekommen habe. Also ich kann mich noch so gut an meine erste Woche erinnern. Ich war total nervös, aber auch im Homeoffice. Also es war so seltsam. Ich habe mir so eine Bluse angezogen, meine Haare gekämmt, habe mich da hingesetzt und dann habe ich meine 30 Studienkollegen gesehen. Natürlich alle nur über Zoom, weil, ja, wir waren mitten in der Pandemie, die Zahlen waren eine Katastrophe. Und es war schon ein bisschen einerseits so enttäuschend, dass es nicht stattfindet in real life, weil man ist ja auch extra umgezogen. Andererseits war ich dann auch so, okay, ich mache jetzt so, ich versuche das Beste draus zu machen. Der Overwhelm war dann aber dann gegeben, als ich meinen Stundenplan gesehen habe. Und als ich dann so gesehen habe, was die nächsten, ich glaube so 12, 13 Wochen auf mich zukommt, wie viele verschiedene Fächer das sind, das war bei mir auch alles geblockt. Also ich hatte zuerst, glaube ich, Urheberrecht, dann irgendwie Markenrecht, dann Patentrecht war die ganze Zeit und dann im Juni nochmal UWG, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und dazwischen haben sie so gesagt, ja, also wir würden euch dann so empfehlen, auch im Mai die Masterarbeit zu beginnen.
Wow, das ist auf jeden Fall ein ganz schön straffer Zeitplan, den du da gleich erhalten hast.
Ja.
Aber ich meine, ich erinnere mich auch noch, dass Bianca hat mich auch angerufen in der Zeit, wo sie da war und war auch nur so, ich schaff den Scheiß nicht. Und ich nur so, nee, ich auch nicht. Also wir haben da eine sehr parallele Erfahrung gemacht, was das angeht.
Es war so überladen. Ich meine, kannst du dich noch an deine erste Woche erinnern und wie du halt so dieses ganze Ausmaß deiner Entscheidung irgendwie so festgestellt hast?
Ja, es war absolut beschissen. Also zumal, also es fing damit an, dass mein Mietvertrag fing, glaube ich, am 26. Januar des letzten Jahres an, den ich in den Niederlanden hatte. Und ich habe dann auch gedacht, okay, ich ziehe jetzt auch ganz hin, bevor ich jetzt sage, ich mache ein Auslandsjahr und war gar nicht im Ausland. Das wäre mir irgendwie auch zu blöd gewesen. Ja. Und allerdings waren davor schon Uni-Absprachetreffen per Videochat, bei denen man schon besprochen hat, was abging. Das eine habe ich dann zeitlich verpasst, weil ich noch arbeiten musste und dann hatte ich total das Gefühl, ich bin komplett raus aus dem ganzen Thema gewesen, weil ich auch noch gar nicht darauf eingestellt war, so richtig im Studium zu sein, weil ich ja noch in Deutschland mich befunden habe. Das war schon mal ein ganz freakiger Anfang. Und ja, bei uns war es dann auch eine Kurswahl, die wir treffen durften. Ich habe Spezialisierung Business Law gemacht, das umfasst alles Mögliche, sei es Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Recht des inneren europäischen Marktes, alles ein sehr europarechtlicher Fokus. Und das Ganze musste allerdings am Anfang noch begonnen werden mit einer Introduction ins europäische Recht, weil wir natürlich auch Internationals hatten, die aus ganz anderen Ländern kommen, aus Nigeria, aus Indien, aus Südamerika, diversen Ländern dort. Die kannst du natürlich nicht einfach ins Europarecht reinwerfen, die das noch nie irgendwie gehört haben, davon nichts wussten. Das Problem ist, man selbst als Mensch, der das schon ein bisschen Vorkenntnisse hatte, wurde dann gleich noch mit da reingesteckt. Das heißt sozusagen, ich musste parallel meine Kurse, die ich gewählt habe, sowie einen kompletten Introductory-Kurs nochmal in das Thema Europarecht durchnehmen. Und das war ganz schön viel. Das war ganz schön viel und auch völlig unnötig an Stellen, finde ich. Hätte man viel besser organisieren können, sicherlich.
Ja, also talking about LLM als Konzept. Es ist ja generell, glaube ich, ganz häufig, dass auch Menschen aus Nicht-Europa, also nicht-europäischen oder Drittstaaten dann nach Europa kommen und hier quasi einen LLM machen. Wir hatten auch ganz viele Studierende eben aus der Türkei oder aus Albanien oder auch aus Indien, Pakistan. Wir hatten, glaube ich, eine Studentin sogar aus Tibet und ja, ich finde es irgendwie super schwierig, da so für alle so ein Ground-Level zu schaffen, dass man da von Beginn an zusammen startet. Also wie du eben schon gesagt hast, bei dir gab es noch so diesen Introductory Course. Bei mir gab es auch sowas Ähnliches, glaube ich, das politische System der EU oder so. Bei mir war es aber nicht verpflichtend und ich war sozusagen im deutschen Track, da wurde das so gesplittet, wir hatten einen deutschen und einen englischen und beim deutschen Track musstest du dann logischerweise nicht mehr diese europäischen Grundlagen machen. Aber sonst hätte ich mir das auch, also ich habe ja gesehen, wann die Termine waren und dann wären das einfach nochmal 4 oder 6 Stunden zusätzlich gewesen.
Ja, das überlegt man sich auf jeden Fall gut. Also generell ist das gesamte juristische Studium, sei es jetzt das reguläre Studium als auch der LLM, komplett vollgestopft mit Infos. Ne? Man wird so zugeballert, an jeder Ecke muss man sich das merken und das ist so ein bisschen wie in Schulzeiten. Die Profs haben manchmal kein Verständnis dafür, dass man auch noch andere Sachen nebenbei machen muss.
Ja.
Ganz komisch. Und deswegen, man startet da so rein und denkt, oh Gott, wie soll das funktionieren?
Ja, was ich auch krass fand noch zum Finanziellen, also dass ja auch viele Studierende dann zum Beispiel ihre Arbeit pausieren mussten, weil das ja eben ein einjähriger Vollzeitmaster war, sowohl bei dir als auch bei mir. Und es war auch gar nicht vorgesehen, dass man in diesem Zeitraum arbeitet. Ich hatte trotzdem in meinem Track 2 Männer, die nebenbei noch Teilzeit gearbeitet haben oder ich glaube sogar zum Teil 30 Stunden. Und ich frage mich wirklich, wie die das gemacht haben, weil das mussten dann 70 Stunden Wochen gewesen sein, weil die hatten zum Teil, die hatten davon, glaube ich, so um 7.30 Uhr bis, keine Ahnung, 10 waren sie noch in der Kanzlei, dann hatten sie irgendwie 2 Stunden den Übungsblock Urheberrecht, dann hatten sie wieder gleich den nächsten Call und man hat so richtig gemerkt, boah, also die sind dann auch bis spät nachts um 10, 11 noch gesessen und haben zum Beispiel für eine Seminararbeit recherchiert, die dann ja auch noch angefallen ist. Also in diesem ganzen Wahnsinn hatte ich auch noch eine richtig krasse Seminararbeit zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Auch so ein Thema, das man jetzt nicht mal nebenbei in 2 Stunden abhandelt, mal was aus Wikipedia kopiert, sondern das ist ja das Krasse, so ein Jura, es geht einfach nicht schnell.
Nee, das
stimmt. Du hast aber trotzdem so wenig Zeit.
Ja.
Auf
jeden Fall. Ja, also ich musste auch nebenbei ein bisschen wenigstens arbeiten, weil es ist halt einfach wirklich sehr schwer möglich für Menschen, die nicht gleich hohe Kredite wie sonst was aufnehmen wollen, sich das Ganze zu finanzieren. Ne? Bei 3.000 Euro sind immerhin noch 3.000 Euro. Also entweder man hat Glück, hat die angespart oder kriegt es noch von Verwandten beigesteuert. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist das auch eine ganze Menge. Und dadurch, dass man eben auch Miete und sonstige Kosten hat. Ja, ich habe 450 Euro Basis nebenbei gearbeitet. Die ersten 2-3 Monate sogar auch noch Teilzeit, aber das funktioniert ja gar nicht. kann ich euch sagen. Ja. Überhaupt nicht.
Und ich habe mich durch Steady finanziert in der Zeit tatsächlich. Also danke an alle Supporter. Steady.fm/Groschenphilosophin. Nein, ernsthaft. Also ich hätte es ohne diesem unter Anführungszeichen passiven Einkommen gar nicht geschafft so. Also das waren zum damaligen Zeitpunkt schon noch so viele Unterstützer, dass ich davon quasi leben konnte. Ich habe meine Wohnung untervermietet und ja, mich hat es irgendwann dann halt auch belastet zu sehen, wie mein Kontostand trotzdem immer weniger wird, weil als Person, die schon im Berufsleben steht und ich habe davor eben schon 5 Jahre eigentlich Vollzeit, kann man schon so sagen, gearbeitet. Also ich arbeite zwar nicht immer 5 Tage die Woche, aber grundsätzlich arbeite ich schon auch viel. Es war so seltsam, so du wechselst so deinen Alltag, das ist total die Zäsur irgendwie, du hast voll den Cut, so jetzt bist du da drin, in diesem Unisystem wieder und kannst auch Aufträge einfach nicht annehmen und das Geld wird immer weniger, gleichzeitig weißt du aber, wow, ich habe in 3 Wochen eine Abgabe zu einer Sache, vor der ich bis vor kurzem noch nie was gehört habe. Und das war für mich so dieser geballte Mindfuck, dass ich natürlich auch als Nicht-Juristin da in diesen LLM reingekommen bin und dass dann so viel gefordert wurde und das Geld immer weniger wurde und es auch noch in einer Pandemie stattgefunden
hat. Ja, du hattest sowieso noch mal die 10-fache Belastung. Ich verstehe es bis heute nicht, wie du das überhaupt geschafft hast, als Nicht-Juristin da komplett einzusteigen. Ich bin ja schon super amazed, dass du die Zeit und Muße gefunden hast, vorher dich ein bisschen vorzubereiten und überhaupt reinzukommen. Sonst wäre es wahrscheinlich wirklich unlösbar gewesen, dieses Problem. Ja, ich hatte auch ein paar Leute, die und es lag schon teilweise auch daran, dass das niederländische System dem deutschen System noch ein bisschen näher kommt. Aber die Leute, die eben von weiter entfernt kamen, die hatten auch echt Probleme, sich überhaupt an dieses ganze System zu gewöhnen. Da waren Leute dabei, die kannten das ganze Thema mit Falllösungsklausuren auch nicht bei uns, sondern die haben eher Multiple-Choice-Klausuren in ihren Ländern gemacht. Das war dann zum Beispiel in Rumänien, in Indien und so weiter so. Ich weiß natürlich nicht, ob das für alle Leute gilt, die aus den jeweiligen Ländern kommen, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ungefähr deiner Experience dann nahe kam, weil du natürlich auch da irgendwie wenig Ahnung hattest, wie man an sowas herangeht, ne?
Ja, also wenn ich mich nicht 1 Jahr oder 1,5 Jahre davor schon so intensiv damit beschäftigt hätte, dann hätte ich auch gleich abbrechen können. Ja. Und es gab einfach keine Vorbereitung vor diesem LLM. Obwohl ich fachfremd war. Sie haben einfach angenommen, du kommst da rein und kannst Subsumption machen.
Und das Krasse ist ja, dass du sagtest, der Master sei auch für Nicht-JuristInnen ausgeschrieben gewesen. Und das finde ich halt das Heftigste an der ganzen Nummer.
Also du brauchtest schon einen Master oder einen Magister und es sollte schon etwas sein, was irgendwie in dem Bereich liegt, also Musikindustrie oder Publishingindustrie und sowas. Und das hatte ich halt. Mhm. Also so vom Verständnis her habe ich schon verstanden, was jetzt das Urheberrecht, welche Aspekte des geistigen Schaffens das betrifft. Oder ich habe schon auch beim Markenrecht irgendwie ein gutes Gefühl dafür gehabt. Also es hat mir schon gelegen, vor allem diese zwei Fachbereiche. Aber nichtsdestotrotz haben die Professoren gar nicht darauf Rücksicht genommen, zumindest im Patentrecht oder auch in diesen, wir hatten sehr viele Practitioner-Panels, wo dann irgendwelche, keine Ahnung, Oberlandesgerichtsleute da ihre Monologe abgehandelt haben, wo ich mir auch dachte so, ich weiß doch gar nicht, wie man die Zivilprozessordnung ordentlich ausführt, weil ich bin keine Juristin und ich musste die ständig so dran erinnern, so, okay, können wir das mal bitte langsamer machen? Ich bin nicht Juristin, ich bin fachfremd. Es war denen einfach völlig wurscht. Also klar kannst du E-Mails schreiben, aber du wirst doch nicht das Wissen von 5 Jahren jetzt einfach durch eine E-Mail beantwortet bekommen.
Nee, wirklich nicht. Nein, das ist komplett unmöglich. Kann ich aus gelernter Sicht nochmal definitiv bestätigen, das geht nicht.
Ja. Also die Lernkurve war auf jeden Fall das Steilste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich dachte auch zwischenzeitlich mal, ich breche ab.
Das habe ich allerdings auch gedacht und das, obwohl ich den juristischen Druck schon gewöhnt war.
Echt?
Ja, warum einfach generell, weil diese ganze Situation auch so überfordernd war. während dieser Corona-Zeit. Und man muss dazu sagen, in den Niederlanden war da gerade strikter Lockdown mit Ausgangssperre und so weiter und so fort, als ich angefangen habe. Und ich musste, wie gesagt, nebenbei arbeiten. Und es war einfach zu viel. Ich war einfach mental wirklich down irgendwie. Und da einen Auffangmechanismus zu finden, das ist absolut scheiße. Dadurch, dass du ja auch komplett in ein ganz neues Umfeld dich begibst und in komplett anderen Sphären verkehrst und deine gesamten sozialen Kontakte wegfallen. Und irgendwie ist das eine ganz andere Situation, als wenn man zu Hause an der Uni, die man schon seit Jahren kennt, studiert. Und man wird komplett in was Neues reingeworfen. Jetzt auch mal abseits von Corona finde ich, glaube ich, dass das schon eine Belastung für viele Leute sein kann, weil für mich ist es das definitiv gewesen.
Auf jeden Fall. Also es war ja, die ganze Situation war schon total crazy. Und dann haben wir noch einen draufgesetzt. Ja. Und ich denke mir jetzt so, jetzt wo ich fast fertig bin, also ob ich das aus, mit dem heutigen Wissen, ob ich das nochmal machen würde oder ob ich sagen würde, ja, lass es mal bleiben.
Hm. Ja, bei mir ist es eher so ein, ja, so ein Muss gewesen, weil ich ja, wie gesagt, mich auch früh dafür entschieden hatte, eher nicht das zweite Staatsexamen machen zu wollen, beziehungsweise diese Option in Betracht zu ziehen. Und da war dann irgendwie diese Zusatzqualifikation ein bisschen mehr vonnöten. Aber wenn ich darauf verzichten hätte können und wenn ich einen anderen Weg eingeschlagen hätte, hätte ich es vermutlich gemacht. Auch wenn das jetzt nicht schön klingt, aber wir wollen ja besonders ehrlich heute sein.
Ja, wir wollen diese Episode ja auch für die machen, die vielleicht noch vor der Entscheidung stehen. Und also ich würde grundsätzlich sagen, dass ein einjähriger Master auch viel zu kurz ist, viel zu knapp bemessen. Ich weiß, das System ist so, aber wir können es ja auch kritisieren. Und also wenn dieser LLM jetzt zum Beispiel 2 Jahre gegangen wäre und er wäre nicht Vollzeit gewesen, sondern er wäre so 1-2 Tage die Woche gewesen und mit ordentlich Ferien dazwischen und so in der Art, dass man sich mal wirklich zum Beispiel ein halbes Jahr nur auf Urheberrecht fokussiert, dann hätte das alles auch viel mehr Sinn gemacht, als dieses, es war halt so, so kondensiert und in so einer kleinen Einheit, es waren halt ein paar Blocks, die ich dann hatte, Urheberrecht, und dann war es auch schon wieder vorbei, ne?
Genau so war es bei mir auch. Also die Kurse gingen gefühlt irgendwie 5 Vorlesungen über alles, was das gesamte Rechtsgebiet umfasst, und dann hat man eine Klausur drüber zu schreiben. Also inhaltlich habe ich zwar viel mitgenommen, aber einfach auch, weil ich dazu gezwungen war, das für die Klausuren ordentlich zu lernen. Aber ich könnte es mir auch durchaus besser vorstellen, wenn man da mehr Zeit für hätte und sich einlassen könnte und überhaupt mal auch die Texte lesen könnte. Man muss ja ehrlich sein, wenn man so wenig Zeit hat, dann skippt man gerne über die optionalen Leseteile und so weiter, weil wer hat denn diese Zeit?
Ja, also technisch betrachtet hätten wir wahrscheinlich den ganzen Tag nur lesen können. Ich hätte von 7.30 Uhr bis Mitternacht einfach die ganze Zeit Urteile lesen können oder halt Lehrbücher studieren.
Genau, so wäre es bei mir auch gewesen. Wäre wahrscheinlich auch schön gewesen und man hätte wahrscheinlich sich ein deutlich tieferes Verständnis der gesamten Materie aneignen können, aber so ist es ja nun mal nicht.
Ja, und ich habe auch mit anderen Studienkolleginnen natürlich gesprochen und die haben zum Teil eben auch gesagt, dass sie es als System nicht so zielführend finden, das so rein, also den Leuten das wirklich so rein zu pressen, so rein zu quetschen, und dass man sich dann ja natürlich schon immer irgendwo auch fragt, ist das Ziel eines LLMs dann wirklich die Ausbildung der Leute oder ist es so eine Art Querfinanzierung der Forschung an einem Institut?
Eine sehr gute Frage. Ich habe oft das Gefühl, dass es eher so eine Massenabfertigung war zu gewissen Punkten. Insbesondere ist es mir dadurch aufgefallen, dass wir im ersten halben Jahr ja auch keine Präsenz-Lectures hatten, sondern alles online stattgefunden hat. Teilweise wurden dann einfach auch die Lectures aus den letzten Jahren wieder einfach verwertet, die man sich dann zu beliebigen Zeitpunkten angucken sollte.
Ja, auf der Online-Plattform. Oder? Ja. Du hast so gesehen, so, das Video ist nicht neu, da wurde ein neuer Einsprecher mit dem Datum gemacht, aber das Video war eigentlich alt, oder?
Genau, richtig. Da habe ich auch so gedacht, das wirkt irgendwie so ein bisschen, als ob man sich nicht so richtig Mühe gibt. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig im juristischen Rahmen, weil da kann sich so schnell was ändern und so schnell ein interessantes neues Urteil dazukommen. Aber ich denke, das würde wahrscheinlich jedes Fach so machen. Ich ich weiß es nicht. Ich fand es so ein bisschen merkwürdig an Stellen.
Ja, gleichzeitig ist natürlich auch so die ganze Lehre an einer Universität nicht immer das Gelbe vom Ei. Also ich weiß auch, wie schlecht diese Stellen zum Teil bezahlt sind, ja. Wie viel Aufwand es ist, so einen Kurs zu gestalten. Es ist halt, wie es ist. Ich glaube, ich habe generell wieder so ein bisschen das ganze System Universität einfach hinterfragt, weil ich war ja davor 5 Jahre quasi selbstständig, habe halt ganz normal irgendwie gearbeitet und war wieder sehr weit entfernt von der Uni. Mhm. Und dann halt wieder so zurückzukommen und auch so zu merken, was das einfach für ein riesiger bürokratischer Apparatus ist. Und wenn du dann ein Dokument wieder... Oh, sollen wir noch über die Bürokratie sprechen?
Oh Gott, ja, bitte.
Wie viele Dokumente man für dieses, sorry, Scheißjahr gebraucht hat, damit man überhaupt anfangen
auf
kann.
Auf jeden Fall. Und ich finde, also mein absoluter Favorit ist, dass man immer noch ein Test of English as a Foreign Language oder ähnliches Sprachzertifikat einreichen muss, selbst wenn man vorher schon im Ausland mal studiert hat oder wenn man Englischkurse belegt hat oder sonst was. Oder selbst wenn man das schon vor 5 Jahren mal gemacht hat. Aber du musst dann immer ein aktuelles, 2 Jahre maximal altes Sprachzertifikat einreichen. Voll. Was soll das? Und dann zahlst du dafür irgendwie 150 Euro extra, um das machen zu können und hast da den psychologischen Druck so einen Tag lang, dass deine Englischkenntnisse abgeprüft werden. Total hirnrissig.
Ja, aber auch wieder Geldmacherei, oder?
Total.
Also ich bin irgendwer, mir da auch sicher, also die dass die Institute Unis da verlangen das?
Ja, die haben sicher Kollaps da mit den Organisationen, die das organisieren. Ja, ich bin da ziemlich sicher. Genau, und dann heißt es, ja, da musst du deinen Bachelor, bei mir war es dann noch zusätzlich das Staatsexamen, dann musst du da irgendwie gefühlt deine Geburtsurkunde wieder rauskramen aus dem Nichts. Es ist die Hölle. Also da war wirklich alles dabei, alles.
Es war alles dabei und auch wieder schön, man hat wieder 3 verschiedene Online-Plattformen, ne? Eines für irgendwelche Studiengebühren, das andere wieder zur Lernplattform, genau das dritte wieder für irgendwelche Anträge. Du kannst ja auch nicht erwarten, dass du dann irgendwie normal irgendwelche Noten oder irgendein Zeugnis bekommst. Nein, dann gibt es wieder irgendwelche Learning Agreements und irgendwelche Sachen, die du irgendwo ausdrucken, unterschreiben lassen musst. Es funktioniert einfach nichts natürlich.
Nee, also ich muss sagen, selbst dadurch, dass die Niederlande schon ein bisschen digitalisierter sind, hat es natürlich irgendwie noch ein bisschen besser funktioniert, weil teilweise die Learning Agreements und so dann irgendwie online unterschrieben werden konnten. Aber trotzdem gab es genau das, was du gerade sagst. 3 verschiedene Plattformen für alles. Einmal zum Anmelden, die man dann auch nie wieder besucht hat, außer zur Exmatrikulation, weil ich bin jetzt schon durch. Ja, genau. Und so, okay, was sollte das denn jetzt? Dann hatten wir noch die Lernplattform und dann, wie gesagt, noch die, wo man dann noch seine Noten und so weiter einsehen konnte. Es waren wirklich 3. Ich finde es absolut krass, dass sich unsere Erfahrung da so deckt, obwohl wir in einem ganz anderen Land und ganz andere Sachen gemacht haben. So, what the fuck?
Ja, also für mich war es auch so ein immenser Stress, wieder in dieses universitäre System tatsächlich zurückzugehen, weil ich davor ja in der Selbstständigkeit relativ bürokratiearm, bis auf Steuern, arbeite. Also ich habe halt sowas wie, ich muss Rechnungen schreiben und ansonsten ist da halt nicht so viel. Keine Urlaubsanträge, ich muss von niemandem mir irgendwas bestätigen lassen, darf ich den Artikel schreiben, darf ich das Buch lesen oder, ne, es ist einfach nicht existent. Und dann bist du wieder in so einem System, das für alle gemacht ist. Und es ist auch schon wieder eine, also im Vergleich zu meinem ersten Studium, beziehungsweise den 2 Studien damals, da habe ich angefangen mit 18. Und ich habe das einfach nicht so hinterfragt. Also es war halt für mich so, boah, Universität ist so ein Hort der Lehre.
Oh ja,
und
das ging mir aus. Und ich fand es eher voll cool, dass ich dann eine Studentin sein würde. Ja, obwohl ich schon damals Studentin. Sehr anstrengend fand, mich da anzumelden und so weiter und so fort. Aber es war auch irgendwie einfach cool. Ja.
Ja, und jetzt war das so, okay, ich werde dieses Jahr 30 und ich mache jetzt nochmal was komplett Gestörtes und ich blute Geld währenddessen. Und gleichzeitig, um jetzt mal was Positives auch zu sagen, fand ich es natürlich auch in dem Sinne gut, dass mein Gehirn wieder Input bekommen hat. Also ich weiß, du hast ja, bei dir war es jetzt nicht so ein krasser Abstand zum Staatsexamen. Ja. Bei mir waren es ja wirklich 5 Jahre und da habe ich schon gemerkt so, oh schön, dass in meinem Gehirn noch ein paar Zellen existieren und schön, dass ich auch noch dazu fähig bin, wirklich komplexe neue Sachen zu lernen, weil gerade in dieser Content-Production, in der ich mich ja viel bewegt habe, war halt sehr vieles sehr oberflächlich. Oder auch wenn du in der Werbeindustrie arbeitest und da mal Kunden hast, ja, dann kannst du dir irgendwas kreatives Ausdenken, das sich dann auf 4 Wörter beläuft. Und auf einmal hatte ich so, bam, da gibt es ganze Bücher und Kommentare zu irgendeiner Gesetzesnorm. Boah, das hat sich verändert. Und für mich jetzt im Nachhinein, was ich davon auf jeden Fall mitnehme, ist, dass es mein Horizont schon einfach extrem erweitert hat, so zu verstehen, wie funktioniert der Rechtsstaat und wie funktioniert eigentlich Politik. Also ich habe zwar lustigerweise im Bachelor Politikwissenschaften studiert, aber ich hatte da nichts Juristisches. Und da denke ich mir heute, du kannst eigentlich Politikwissenschaft und das juristische System der EU oder so, eigentlich dürfte man das gar nicht trennen in der Lehre.
Nee, bin ich auch der Meinung, das ist eigentlich absolut notwendig, um überhaupt zu verstehen, was, ja, worauf die ganzen Systeme aufbauen. Ist schon echt komisch, dass du das nicht gemacht hast. Bei mir war das meiste, was ich eigentlich aus diesem Master für mich mitgenommen habe, auch so ein bisschen was Ähnliches. Du hast recht, bei mir war der Abstand zwischen dem Staatsexamen und diesem Masterstudium jetzt nicht so groß. Wo der Abstand allerdings ein bisschen größer bei mir war, war zu meiner Bachelorarbeit, die ich an meiner Uni so gemacht habe, die aber normalerweise als Examensseminararbeit gewertet wird. Und die war, wann habe ich die geschrieben? 2016, 17. Das ist dann schon wieder ein paar Jahre her gewesen. Und ich habe jetzt gemerkt, dass mir das Schreiben der Masterarbeit sehr viel leichter fiel. Einfach auch, weil ich, glaube ich, einfach vom Alter gewachsen war und mich viel besser darauf konzentrieren konnte. Vielleicht hat da sogar auch zu beigetragen, dass ich da ein bisschen alleine rumsaß und niemanden wirklich als Kontakt da hatte. Mir hat das überraschend viel Spaß gemacht und ich habe auch das Gefühl gehabt, das hat mich richtig gefordert und vielleicht bin ich doch gar nicht so scheiße im wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, wie ich immer dachte, sondern irgendwie ist das ganz cool und irgendwie setze ich mich damit wirklich intensiv auseinander und ich lese die Quellen und ich durfte das Thema selbst wählen im Gegensatz zur Examsseminararbeit. Das machte auch schon mal einen Riesenunterschied. Das hat Spaß gemacht.
Das ist witzig, dass auch das bei mir irgendwie so einer der coolsten Learnings war. Und wo ich auch sagen muss, wo ich auch mehr mitgenommen habe als durch diese gequetschten Blöcke von irgendwelchen Practitioners oder so, dieses eigene Ausarbeiten einer komplexen juristischen Fragestellung und sich dann wirklich hinzusetzen, die ganze Kommentare dazu zu lesen, wo kam das her, welche EU-Richtlinie war vielleicht dafür verantwortlich, dass es dann so in nationales Recht umgewandelt wurde, überhaupt in meinem Fall überhaupt mal zu verstehen, was eine gottverdammte EU-Richtlinie ist, wo ich habe diese Studium begonnen, ich wusste nicht mal, wo ich eine EU-Richtlinie finde. Ich musste dann so nachfragen, so, was ist das jetzt da? EU 2005/2178, was ist das eigentlich? Ich habe nicht mal verstanden, wie das so läuft.
Das ist auch echt richtig hart, wenn man da das erste Mal reinkommt. Aber auch ein guter Punkt, warum es mir jetzt beim zweiten Mal längere Arbeit schreiben vielleicht auch einfach wirklich viel mehr Spaß gemacht hat. Ich habe verstanden, wie man nach Dingen recherchiert und wo ich anfange. Und ich habe den großen Vorteil gehabt, ich habe mir ein Thema ausgesucht, über das noch nicht viel geschrieben wurde. Ich habe über Artikel 17 der neuen Urheberrechtsrichtlinie geschrieben, also die Haftbarkeit von großen Online-Plattformen. Und da gibt es im Grunde so gefühlte 10 Meinungen von 3 Autoren zu. Und dadurch hatte man sehr viel Freiheit, das frei zu gestalten. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und das hat sich auch angefühlt, als ob ich damit wirklich was Sinnvolles mache und was, was noch niemand vorher ausgearbeitet hat. Und irgendwie war das einfach cool.
Ja, und es gibt einem so auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall.
So dieses wissenschaftliche Arbeiten, weil es ist ja wirklich auch etwas, was du erschaffst und nicht einfach so ein Video, wovor du gesetzt wirst.
Richtig, genau. Also dieses einfach nur stumpfe in sich aufnehmen, das gibt halt nicht so diesen dieses Gefühl von Produktivität auch, ne? Also da muss man dann schon irgendwie...
Ja, total.
Und ich weiß nicht, natürlich macht man sich seine Notizen, wenn man Vorlesungen guckt. Und natürlich baut man sich das irgendwie auch alles für sich so zusammen, dass man dann darüber eine Klausur schreiben kann. Aber es ist einfach nicht dasselbe, wie ich fange von vornherein an, was zu machen. Und ich kann zeigen, ich habe das Thema von Grund auf irgendwie verstanden. Und ich setze mich tiefst mit etwas auseinander, worüber vielleicht sogar Leute dann irgendwann noch diskutieren werden. Das ist ziemlich eine interessante Erfahrung. Und die hatte ich bisher auch in der Form auch nicht gemacht. Aber da hören dann auch schon die allerpositivsten Punkte bei mir auf, sagen wir so. Also ich will jetzt auch nicht außer Acht lassen, dass das anstrengend war. Ne? Also ich habe da teilweise wirklich ganze Wochen irgendwie nicht viel anderes gemacht, außer an dieser Masterarbeit zu sitzen. Und habe da auch meine sozialen Kontakte ziemlich weit runtergefahren. Also wir wollen ja hier die offenen Karten auf den Tisch legen. Ich habe schon sehr, sehr viel Zeit alleine in meinem Zimmer gesessen. Generell das ganze Jahr über.
Ja.
Das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen. Wir haben immer so, wenn wir über so ein Auslandsstudium denken, wahrscheinlich diese Broschüren im Kopf von so Leuten, die sich so treffen und dann so auf so einem Rasen zusammensitzen und zusammen Bücher lesen und überhaupt ganz viel Diversity und alle sind total happy und es ist richtig schön. Aber wie ich schon vorhin einmal sagte, du hast halt dein gesamtes soziales Umfeld nicht. Das sind Leute, die du im Grunde nicht kennst. Du musst neue Beziehungen aufbauen. Du bist raus irgendwie. Das ist nichts, wo du langfristig involviert warst und musst das komplett für dich neu aufbauen. Es ist echt stressiger, als man sich das manchmal denkt.
Und vor allem, das sind auch Leute, die du zum Teil nie wiedersehen wirst.
Vor allem
weil
das.
Weil die einfach,
genau, weil die halt irgendwie aus Nigeria oder so kommen. Was voll cool ist, das auch mal kennenzulernen, was Leute aus diesen Ländern so machen. Aber man weiß halt, es ist im Zweifel eine Beziehung, die ich für ein Jahr aufbaue. Mhm. Und dann geht man vielleicht mal auf eine Party zusammen oder so.
Wobei im besten Fall.
Im besten Fall.
In unserem Fall eher nicht so.
Nee, ich war gefühlt auf drei Partys ging das ganze Jahr über. Und man hört ja sonst eigentlich immer, oh ja, das ist noch richtig Studentenleben. Und nee, nicht wirklich.
Ja. Ja, dieses Studentenleben habe ich mir auch ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ja. Also, aber das war halt auch vor der Pandemie und ich glaube da, also wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, dann glaube ich, hätte ich an der TU Dresden auch wirklich noch eine andere Zeit gehabt und hätte vielleicht wirklich mehr so dieses Leben in der Neustadt irgendwie genossen.
Ja.
Gleichzeitig habe ich halt auch gemerkt, dass du warst jetzt beim Master 26, oder?
Genau,
26. Ja, und ich war 29, dass die Zeit halt einfach vorangeschritten ist. Das habe ich mir immer wieder so gedacht. Ich bin halt einfach nicht mehr 22.
Ja.
Und das habe ich auch daran gemerkt, so wofür ich mich begeistere. Also ich konnte mich dann halt, auch wenn ich dann so in Dresden war, es ist jetzt nicht die Erfüllung meines Lebens, wenn ich mit 7 Leuten im Gras sitze und ein Bier trinke, weißt du? Das ist einfach dieses ganze Studentische, was ich so in meinem Kopf hatte und so, yay, ich möchte mal wieder Studi-Life und nicht arbeiten. Und dann habe ich so gemerkt, so, oh, ich will eigentlich doch lieber arbeiten, weil wenigstens habe ich davon Geld und kann mir irgendwie ein bisschen Luxus leisten.
Oh Gott, ich habe das aber auch so gemerkt, dass ich mich richtig alt teilweise gefühlt habe. Ich war sogar in einem Studentenwohnheim untergebracht. Das hatte zum Glück die Uni so ein bisschen organisieren können, dass man da einen festen Platz in einem Studentenwohnheim bekommt. Aber dann haben wirklich die Leute unter der Woche ständig mittwochs und so weiter richtig hart Party gemacht. Das war so richtig anstrengend.
Oh,
ich hatte mein Zimmer direkt neben der Dachterrasse auf diesem Studentenwohnheim. Könnt ihr euch denken, dass da die Party schlechthin abging. Und ich war dann schon so, scheiße, ich muss morgen an meiner Masterarbeit schreiben. Das ist echt nervig. Mhm. Und dann dachte ich auch nur so, oh Gott, bist du alt geworden? Oh Gott!
Ja. Das Pflichtbewusstsein ruft.
Ja, aber ja, ich meine, ich gönne den Leuten natürlich ihren Spaß und das ist jetzt auch nicht so ein auf einmal Annette gemeint.
Ja, ja.
Aber man merkt, die Prioritäten sitzen dann doch ein bisschen woanders und dadurch, dass es halt dieser einjährige Master ist und man immer unter diesem Druck steht, das irgendwie auch fertig zu bekommen.
Ja, genau.
Man kann
das nicht verlängern.
Ja, genau. So. Beziehungsweise bei mir haben es Leute verlängert aus meinem Studiengang und es waren dann auch genau die Zeit eher für Party genutzt haben, sagen wir so.
Wie? Die würden das Semester jetzt nachholen? Also holen die dann ein paar Sachen nach noch?
Nee,
oder wie?
Genau. Ein Herr aus Uruguay zum Beispiel, der hat wirklich die Hälfte der Zeit nur mit Party verbracht und hat sich da alle möglichen Leute angelacht als Freunde und der hat dann schon von Anfang an gesagt, ja, meine Masterarbeit, die fange ich erst eigentlich an, wenn ich mit den ganzen Kursen durch bin. Also die werde ich gar nicht erst parallel anfangen
aber
zu schreiben.
Aber das finde ich okay.
Genau, richtig, also, auf jeden Fall. Aber ich hätte das Geld halt, wie gesagt, nicht gehabt, da jetzt noch mal ein halbes Jahr ranzuhängen, wo ich mich ausschließlich um die Masterarbeit kümmere.
Ja.
Ich meine, freie Entscheidung,
ach so, ja,
wenn es möglich ist, aber aber genau, es kostet ja dann natürlich auch entsprechend mehr Studiengebühren. Und überhaupt, du musst ja auch eine Unterkunft nochmal wiederfinden. Diese Studentenwohnheimverträge waren dann auch nur für ein Jahr ausgerichtet, weil man halt davon ausging, dann hast du den Master fertig.
Ja.
Und dann darfst du
so eine
dich
Massenabfertigung.
Ja, genau.
Es ist wirklich wie am Fließband, oder? Du bist da ein Jahr drin und dann kommt die nächste
Ja,
Person.
Das ist sogar jetzt in den Niederlanden zu so einem großen Problem geworden, dass diese Short-Term-Contracts dazu führen, dass Leute dann, wenn sie verlängern, halt echt auf der Straße sitzen, weil die Wohnungsnot auch so groß ist. Und das finde ich echt unfassbar heftig. Und da hätte ich auch keine Lust drauf gehabt. Und zumal das dann halt eben die Dinge sind, wo man dann auch in die Bib oder so gehen muss, wo man dann ja dann auch gezwungen ist, vor Ort zu sein und eben nicht nur Homeoffice machen kann, ne?
Ja, also es war schon auf jeden Fall ein Hamsterrad aus Insanity-BGH-Urteilen und ich bin irgendwo in Sachsen. Und wenn ich jetzt heute so drüber nachdenke, so ein Jahr später fast, ich bin saufroh, dass diese Zeit vorbei ist. Es war wirklich das, also dieses Studium war die härteste Zeit. Also dieses eine Jahr jetzt inklusive Pandemie und allem, was sonst so passiert ist, war, glaube ich, gerade so das härteste Jahr meines Lebens.
Ja.
Also ohne Witz.
Für mich auch. Also ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Ich habe mir echt, wie gesagt, ich war mental wahrscheinlich auch noch in meinem Studentenleben von vor ein paar Jahren und habe gedacht, ach komm, irgendwie kriegst du das jetzt hin. Und aber die Tatsache, dass dann sowohl Pandemie als auch man ist älter geworden, als auch es ist echt krasser Zeitdruck, den man in einem Jahr hat, kam, das war einfach viel zu viel. Also ich würde als Fazit von der Sache aus schon mal sagen, sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man einen ziemlich verkürzten Master nutzen möchte oder einen längeren. Pandemie ist auch ein Faktor, den man definitiv einkalkulieren sollte. Wenn das jetzt noch weiter anhält oder wieder schlimmer werden sollte, was wir mal nicht hoffen, dann auf jeden Fall bedenken, ob es Sinn ergibt, dann ins Ausland zu gehen und da im Zweifel dann super krasse, strikte Regelungen zu haben, ohne halt diese Rückfallmomente auf dein soziales Umfeld und so. Das ist nämlich auch echt ein Punkt.
Ja. Für mich hat auch so diese Zeit nochmal gezeigt, dass ich auf gar keinen Fall mehr Lust habe, in irgendeinem anderen Land neu zu beginnen.
Ja,
also,
genau.
Ich habe so keine Lust mehr. Ich werde einfach in Wien sterben auch, glaube ich. Weil ich
habe ich auch gesagt.
Ich habe so diese Nerven nicht mehr. Ich habe jetzt so drei Städte, die ich irgendwie, wo ich Freunde habe, also Berlin, Hamburg und Wien. Und das ist so, ich glaube, das wird einfach bleiben, weil genau, es kam halt noch die Komponente dazu, dieses Auswanderns. Auf eine Art und Weise, die ich total unterschätzt hatte, wo ich mir wirklich dachte, ach komm, du bist ja auch mit 23 nach Hamburg, das hast du ja auch geschafft. Aber ich habe vergessen auch, wie viel ich in der Zeit geheult habe, wie ich mein Zuhause vermisst habe. Ich habe das irgendwie total verdrängt und dachte, yo, du kannst es jetzt einfach, du bist jetzt stärker und erwachsener. Und ja, aber ich war auch zum Teil schon wieder so gesettelt in meinen Freundschaften, die ich habe, dass ich gar nicht immer so offen war für andere. Oder ich mir halt so dachte, ja, wenn das jetzt nicht hundertprozentig passt, ich brauche jetzt keine neue 24-jährige
das
Freundin,
ich
die mir,
auch gedacht. Ich
die
auch
mir
gedacht,
aus
ich
ihren Dating-Life
sechs,
erzählt.
Genau, ich habe auch gedacht, ich habe meine 5, 6 Leute, die werde ich auch nicht verlieren, auch wenn ich jetzt ein Jahr weg bin. Ich habe nicht so krass den Druck, neue Freundschaften aufzubauen. Ich kann allerdings sagen, dass das bei ein paar Leuten ein bisschen anders war bei uns im Master. Gerade wenn die halt geplant haben, danach auch in Niederlanden zu bleiben. Ne? Dann haben die natürlich versucht, langfristige Dinge aufzubauen. Meine sehr gute Freundin aus Indien, die ich dort als wirklich die engste Kontaktperson gewonnen habe, die war dann nur auf Dating-Apps unterwegs und war dann nur in Facebook-Gruppen und hat sich jeder Gruppierung angeschlossen, der man überhaupt konnte. Aber es ist halt eben nicht die Notwendigkeit, gerade weil ich auch so nah dran war an meiner Heimat. 5 Stunden Zugfahrt nach Hamburg von Nijmegen aus, wo ich ja studiert habe. Da weiß man dann, im Zweifel kann ich immer zu meinen Freunden mal kurz zurückfahren, wenn jetzt irgendwas sein sollte. Das macht schon noch einen Unterschied. Aber ja, du hast recht, man baut diese Kontakte ja nicht langfristig auf. Und wie wir schon sagten, man sieht die Leute im Zweifel sowieso nie wieder, wenn sie nicht gerade um die Ecke wohnen. Was soll's?
Ja. Also, all in all kann man sagen, krasse Herausforderung, mehr Herausforderung als wahrscheinlich die meisten Studienbroschüren verraten. Soll ja auch gebucht werden, man soll ja solche Master auch dann auch quasi so absolvieren und dafür Geld ausgeben. Das ist ein ganzes universitäres System, das einfach so funktioniert. Würdest du denn meinen, hast du jetzt durch den LLM sehr viel bessere Chancen als Juristin mit dem ersten Staatsexamen? Hast du das schon so merken können?
Ja, auf jeden Fall. Also das wird im Grunde vorausgesetzt, wenn du wie ich in Legal Counsel-Positionen arbeiten möchtest. Im Grunde wird dann gesagt, ja, das ist auf jeden Fall schon mal besser. Zumal man oft mit WirtschaftsjuristInnen in Konkurrenz tritt, die ja nun auch meist einen Bachelor und Master in dem Bereich haben. Und deswegen sieht es auf jeden Fall sehr viel besser aus. Wenn es nicht notwendig ist und man irgendwie anderweitig Möglichkeiten sucht, würde ich auch davon abraten. Es ist halt viel Geld, es ist ein Jahr, das man mindestens dafür aufbringt. Ich würde sagen, es sollte auf jeden Fall eine sehr stark individuell abgewägte Entscheidung sein, die sich auch auf die jeweiligen Lebensziele so ein bisschen bezieht und schaut, was möchte ich eigentlich konkret und wie stelle ich mir mein Leben vor. Wenn man zum Beispiel sowieso plant, das zweite Staatsexamen zu machen, dann ist es halt wirklich ein super nice to have, aber da überlegt man dann vielleicht fast sogar, ob eine Promotion vielleicht mehr Sinn ergeben könnte. Also ich bin happy damit, dass ich es gemacht habe, aber ich hätte trotzdem gerne auf die Umstände, die das Ganze mit sich gebracht hat, verzichtet, wenn man das so sagen kann.
Ja, also ich kann für mich sagen, dass es auf jeden Fall mein letzter Gang an die Universität war. Yep, es war nochmal ein Versuch, ein schauen wir mal, wie es ist, auch in Deutschland zu studieren. Und ja, ich habe auch irgendwie eine Herausforderung gebraucht, eine intellektuelle und dieses Wissen. Ich bin sehr froh, dieses Wissen jetzt zu haben und jetzt einfach, keine Ahnung, wenn ich Verträge lese, bin ich mir einfach hundertprozentig sicher, dass ich nicht übers Ohr gehauen werde. Oder ich kann selber ganz gute Werkverträge inzwischen ausstellen. Es ist einfach ein Skill, den ich jetzt quasi habe oder wenn ich jetzt und ich kann besser recherchieren. Ich habe tatsächlich im Jurastudium besser recherchieren gelernt als im ganzen Journalismus, den ich je betrieben
habe.
Sehr,
sehr cool. Also immerhin hat es das mit sich gebracht. Das ist auf jeden Fall viel wert.
Und ich würde fast sagen, also an alle, die jetzt denken, sie wollen immer noch Journalistinnen werden, es macht zum Teil mehr Sinn, Jura zu studieren und Journalistin zu werden, weil man im Jurastudium einfach so krass mit Quellen arbeitet. Du musst so präzise sein, so genau.
Aber da muss ich kurze Vorsicht einwerfen. Ja. Passt nur auf, dass ihr eure sprachlichen Fähigkeiten nicht verliert. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz einfach mit im juristischen Bereich. Ja. Man ist immer auch so auf diesen Gutachtenstil. Das ist so der juristische Stil, wie man halt im Studium lernt, also es ist so ein bisschen in Urteilsrichtung schreibend, wie man das schreibt. Und das ist wirklich nicht schön stilistisch. Das ist halt faktisch, sagen wir so.
Ja, das stimmt. Ja, gut, da hatte ich wieder den Vorteil, dass ich auch meine ganze Seminararbeit nicht so hundertprozentig so wie eine klassische Juristin wahrscheinlich geschrieben habe.
Ja, ist gut.
Und dann auch das Feedback bekommen habe, ja, cool, das war irgendwie ein multifachlicher, so eine Perspektive eben, die sie auch oft noch nicht gesehen hatten. Also ich war da schon auf jeden Fall das Unicorn, was jetzt aber nicht heißt, dass man als Fachfremde dann automatisch mehr Anerkennung oder so bekommt. Also man braucht jetzt nicht glauben, dass man dann Applaus von den Professoren bekommt, dass man das irgendwie gemacht hat.
Es kommt auch, glaube ich, total auf den Prof an. Manchmal sind die super festgefahren in den Strukturen und wollen exakt das, was sie schon immer gelesen haben. Und dann der Nächste sagt, oh nee, bitte mach nicht dieses Anwaltsdeutsch, das ist super anstrengend.
Ja, also ich bin auch in circa einem Monat dann Master of Law. Nadja ist es bereits. Ich würde sagen, wir beenden jetzt diese Episode. Knappe 50 Minuten Real Talk über, wie ist es wirklich, einen einjährigen Master zu machen. Vielen Dank dir, Nadja. Das war total hilfreich für alle, glaube ich.
Ja, vielen Dank, Bianca. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber nochmal zu sprechen im Detail.
Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr denkt, ja, das könnte doch einem Freund, einer Freundin weiterhelfen, dann shared sie in der App eures Vertrauens, folgt uns auf Instagram @groschenphilosophin oder schreibt eine E-Mail an presse@jankowska.de, wenn ihr vielleicht noch Fragen habt zu diesem ganz spezifischen Master. Da antworte ich euch gerne und das war's jetzt. Bye, bye und ciao.
If you enjoyed today's episode, please support our podcast at steady.fm/ Grotian, Philosophin, and recommend this episode to a friend.